SRF 1.
.30 Schweizer Radio. Willkommen zum Rendezvous. Schützt euch vor Cyberkriminellen, sagt der Bund an die Adresse von Spitälern, AKWs und Stromversorgern.
Der ist dringlich, weil jeden Tag Cyberangriffe passieren, Gott sei Dank kleinere, aber sie passieren.
Wir fragen, sind wir in der Schweiz gerüstet gegen Cyberangriffe? Unser Schwerpunkt. Im Kanton Aargau entsteht ein Produktionszentrum für neuartige Gentherapien für krebskranke Kinder. Unser zweiter Schwerpunkt. Ja oder nein? Wie werden Sie stimmen? Die Abstimmungskontroverse liefert Argumente zur Fairfood-Initiative mit der grünen Nationalrätin Maya Graf und CVP-Ständerat Peter Häcklin um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Rebecca Filliger. Sie hat die Nachrichten.
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, so lautet der Vorwurf von Ermittlern der UNO gegen das Militär in Burma. In der Provinz Nord-Rakhine gäbe es Anzeichen für einen Völkermord, heißt es in einem Bericht. In dieser Provinz wurden vor einem Jahr hunderttausende muslimische Rohingya vertrieben. Die Experten kritisieren auch die Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Europa sollte sich bezüglich Sicherheit nicht auf die USA verlassen. Das sagte der französische Präsident Emmanuel Macron in einer Rede in Paris. Es liege an den Europäern selber, für ihre Sicherheit zu sorgen. Weiter nahm Macron Stellung zum Krieg in Syrien. Der Fortbestand des Assad-Regimes wäre ein verhängnisvoller Fehler, sagte er. Es sei nicht Aufgabe Frankreichs, über die Führung Syriens zu bestimmen. Aber es sei Frankreichs Pflicht und Interesse, dafür zu sorgen, dass das syrische Volk dies tun könne. In Griechenland steigt die Zahl der Asylsuchenden aus der Türkei seit dem gescheiterten Putsch 2016. Allein im Juli hätten fast 700 türkische Staatsangehörige ein Asylgesuch in Griechenland gestellt, wie aus der Statistik des griechischen Migrationsministeriums hervorgeht. Zum Vergleich, im gesamten Jahr 2015 gab es rund 40 Asylgesuche. 2016 waren es fast 190 und letztes Jahr bereits über 1800. Wer von der Stadt Bern einen Auftrag erhält, soll sich an die Lohngleichheit halten. Die Stadt prüft nun mit sich Stichproben, ob Firmen und Organisationen diesen Grundsatz einhalten. Untersucht werden 10 Unternehmen, die entweder den Zuschlag für einen öffentlichen Auftrag erhalten haben oder einen städtischen Leistungsauftrag erfüllen, teilt die Stadt Bern mit. Die Stichproben führen demnach externe Experten durch. Stoßen sie auf Lohndiskriminierung, erhält das Unternehmen eine Frist, um diese zu beheben. Tut das Unternehmen dies nicht, drohen Sanktionen, zum Beispiel kann der Auftrag widerrufen werden. Der Engadin Airport in Samaden soll umfassend modernisiert werden. Für insgesamt 22 Millionen Franken würden die Hochbauten und die weitere Infrastruktur in den nächsten Jahren ersetzt und ausgebaut, heißt es in einer Mitteilung des Flughafens. Die Bauarbeiten sollen 2021 beginnen. Zuerst solle der Flughafenbetrieb gesichert werden. Der Engadin Airport ist der höchstgelegene Regionalflughafen Europas. Er liegt auf 1700 Metern. Ein neugeborenes Mädchen ist am Sonntagmittag ins Babyfenster des Spitals Einsiedeln gelegt worden. Das teilte das Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz außer Schweiz mit. Der gesunde Säugling bleibe vorläufig für medizinische Abklärungen im Spital. Ein Vormund übernehme die Rechte und Pflichten. Es ist das 13. Mal, dass ein Neugeborenes anonym in die Einsiedler Babyklappe gelegt worden ist. Letztmals geschah dies im Juli 2016. Der Stromkonzern Alpiq hat im ersten Halbjahr etwa gleich viel Umsatz erzielt wie vor einem Jahr. Er lag laut Mitteilung bei 2,6 Milliarden Franken. Der Verlust hat sich jedoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht. In den ersten 6 Monaten hat Alpiq ein Minus von 124 Millionen geschrieben. Vor einem Jahr betrug das Minus 109 Millionen Franken. Das Wetter. Am Nachmittag ist es ziemlich sonnig. Vor allem am Nordrand der Schweiz hat es zeitweise dichtere Wolkenfelder. Im Süden ist es meist sonnig. Die Temperatur erreicht 24 bis 26 Grad. Morgen ist es oft sonnig und es wird in der ganzen Schweiz 26 bis 30 Grad warm.
Cyberkriminelle, sie sind die neue Gefahr. zum Beispiel für Atomkraftwerke, aber auch für Spitäler. In der Regel sind die öffentlichen Unternehmen gut geschützt. Aber das Horrorszenario einer Operation, die schiefläuft, weil sich Kriminelle ins Spital gehackt haben, ist nicht völlig auszuschließen. Um Risiken von Cyberangriffen zu minimieren, will der Bund die Unternehmen jetzt mit einem Minimalstandard schützen. Die Behörden setzen darauf, dass dieser Standard freiwillig umgesetzt wird. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Wenn jemand in ein Computersystem einbrechen möchte, dann wird ihm das auch gelingen. Diese Aussage macht Reto Hähni, privater Experte für Sicherheit im Informatikbereich, der für das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung tätig ist. Das Risiko werde von vielen Unternehmen signifikant unterschätzt, stellt Hähni fest. Einige Firmen seien zwar sehr gut vorbereitet, doch es gäbe auch zahlreiche andere.
Wir treffen Firmen an, die beginnen erst jetzt darüber nachzudenken.
Deshalb sagt Werner Mayer, der Delegierte des Bundes für wirtschaftliche Landesversorgung, brauche es einen Minimalstandard, der den Schutz der Schweizer Wirtschaft vor Cyberrisiken markant verbessere.
Der ist dringlich, weil jeden Tag Cyberangriffe passieren, Gott sei Dank kleinere. Aber sie passieren.
Auf 44 Seiten listet der Minimalstandard 106 Maßnahmen auf, die sich vor allem an Unternehmen richten, die kritische Infrastrukturen betreiben. Dazu gehören zum Beispiel die Bereiche Energie, Lebensmittel, Verkehr oder Gesundheit. Mit dem Standard sollen die Firmen feststellen können, wie gut sie geschützt sind, was noch zu tun ist, wie man Cyberangriffe erkennen kann, wie man bei einem Angriff reagieren soll und wie allfällige Schäden behoben werden können. Es gehe darum, die Barrieren für Cyberkriminelle und damit deren Aufwand zu erhöhen, erklärt Experte Hähni.
Die werden dort angreifen, wo schlussendlich die Kosten am tiefsten sind und die Effekte am höchsten. Das heißt, wenn man die Kosten schon nur erhöhen kann, wird man einen positiven Effekt haben, weil die andere Seite wird dann halt vielleicht jemand anders angreifen.
Der Bund geht davon aus, dass die betroffenen Wirtschaftsbereiche den Standard freiwillig umsetzen werden. Doch der Delegierte für wirtschaftliche Landesversorgung winkt bereits mit dem Zaunpfahl.
Wir können diese Empfehlungen auch verbindlich erklären, wenn die Freiwilligkeit nicht funktioniert.
Das Bundesamt will deshalb in den nächsten Monaten genau hinschauen, was die Wirtschaft mit den heute präsentierten Massnahmen macht.
Wir haben ein Monitoring-System, mit dem wir überprüfen, wie diese Empfehlungen umgesetzt werden. Und je nachdem wird dann Handeln angezeigt sein. Aber ich bin heute überzeugt, dass es auch ohne gesetzlichen Zwang geht.
Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE will den Standard als erster für verbindlich erklären. Weitere Branchen wollen im nächsten Jahr folgen. Es sei höchste Zeit, mahnt Experte Hähni.
Die Gefahren, die werden sicher nicht abnehmen, sondern die werden signifikant noch zunehmen. Und dort ist es die Herausforderung, dass wir zusammenarbeiten, um uns auch besser zu schützen. Alleine kann das heute fast keine Unternehmung mehr machen.
Von der Entwicklung profitieren diejenigen Unternehmen, welche Dienstleistungen im Bereich der Cybersicherheit anbieten. Denn vor allem kleinere und mittlere Unternehmen werden nicht darum herumkommen, den Schutz vor Cyberangriffen an Spezialisten auszulagern.
Der Sicherheitsexperte sagt es im Bericht von Philipp Burkhardt, das Gefahrenpotenzial wird weiter wachsen. Frage deshalb an Bundeshausredaktor Dominik Mayer. Gibt es denn jemanden, bei dem alle Fäden zusammenlaufen, wenn es um den Schutz vor Cyberkriminalität in der Schweiz geht?
Nein, in diesem Sinne gibt es das nicht. Die Schweizer Philosophie, die lautet, jede Firma, jeder Kanton, jedes Bundesamt muss selbst dafür sorgen, dass Hacker keine Daten stehlen, keine Systeme beschädigen, sabotieren können oder keine Erpressungssoftware einschleusen können. Der Bund koordiniert bloß verschiedene Massnahmen, wie zum Beispiel eben diese Sicherheitsstandards, über die wir jetzt soeben berichtet haben. In Zukunft aber will der Bundesrat die heutige Cyberfachstelle ausbauen zu einem Kompetenzzentrum Cybersicherheit, eine Miss Cyber oder ein Mr. Cyber als Leiterin, als Chef soll dem Zentrum ein Gesicht geben. Wer das sein wird, das ist im Moment noch offen.
Ein Chef Cybersecurity und eine Gruppe von Mitarbeitern, die aber nur koordinieren, also keine Macht haben, genügt denn das, um Kriminelle, Saboteure und auch Spione im Cyberspace zu stoppen?
Nein, das reiche auf keinen Fall, sagen Sicherheitspolitiker aus allen Parteien und auch Fachleute aus der Wissenschaft. Sie haben in den letzten Wochen beide offene Briefe geschrieben an den Bundespräsidenten Alain Berset. Sie wollen, dass dieses neue Kompetenzzentrum Sicherheitsmaßnahmen anordnen darf, also Weisungen geben darf, und Sie fordern sofort mehr Personal und mehr Geld für die Schweizer Cyberabwehr.
Und werden Sie sich durchsetzen mit den Forderungen?
Das ist zum Teil noch offen, aber was wichtig ist, die Kritiker rennen zum Teil wirklich offene Türen ein. Geplant ist dem Vernehmen nach, dass das neue Kompetenzzentrum mit rund 60 Stellen fast dreimal so groß wird wie die heutige Vorläuferbehörde. Und auch diese Weisungsbefugnis, die gibt es heute bereits zum Teil. Die Spezialistinnen dürfen heute bereits der ganzen Bundesverwaltung, wenn ein Angriff läuft, Befehle erteilen und eben auch diese Mindeststandards für Stromfirmen, Spitäler und so weiter, wir haben es im Beitrag gehört, kann der Bund heute bereits als verbindlich erklären.
Wir haben jetzt über die Prävention gesprochen. Schauen wir uns noch an, wie das ist, wenn es schon geschehen ist, wenn ein Cyberanschlag geschehen ist. Das aktuelle Beispiel, die Untersuchung gegen die RUAG, die endet ja jetzt ohne Resultat. Woran liegt's?
Den Rüstungskonzern RUAG angezapft haben ja wahrscheinlich staatliche, sehr professionelle Cyberspione. Und um sie zu bestrafen, bräuchte es ja Hilfe aus dem Täterstaat selbst. Sei es aus Russland, was ein wahrscheinlicher Täterstaat ist, oder aus einem anderen Staat. Ja, und eben den Täterstaat um Rechtshilfe anfragen, das ist logischerweise aussichtslos. Deshalb eben endet dieses Verfahren so.
Aber jetzt auch bei der normalen Cyberkriminalität, bei Online-Erpressungen zum Beispiel oder auch bei gestohlenen E-Banking-Daten, da tun sich ja Polizei und Staatsanwälte auch schwer. Was bräuchte es denn da?
Bundesanwaltschaft und Kantone bräuchten sicher mehr Know-how und genügend Personal. Das muss man dann auch gewinnen. In der Privatwirtschaft sind die Löhne höher. Das ist ein bekanntes Problem. Kantone und Bund wollen künftig mehr zusammenarbeiten, dass nicht noch der kleinste Kanton Spezialistinnen anstellen und suchen muss in überregionalen Cybercrime-Zentren. Das ist der Plan. Es wird aber nicht alle Probleme lösen, denn bei fast allen Angriffen auf Online-Banking zum Beispiel oder auf Kreditkartendaten führen die Spuren ins Ausland, häufig in Staaten, mit denen die Rechtshilfe, die Schweizer Rechtshilfe, nicht sehr einfach ist. Das macht Ermittlungen schwierig bis unmöglich. Ein Beispiel: Letztes Jahr hat die Bundesanwaltschaft mehrere hundert Fälle von Cyberkriminalität ergebnislos einstellen müssen.
Danke für die Einschätzungen, Dominik Meyer. SRF Verkehrsinfo von 12.43 Uhr in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich. Zwischen Schönbühl und Kirchberg Stau wegen eines defekten Lastwagens auf der rechten Spur. Weiter geht es hier im Rendezvous mit einem brisanten Thema: Gentherapien. Eine Blutkrebstherapie für nur einen Menschen verschlingt eine halbe Million Franken. Novartis setzt darauf und schafft Stellen in der Schweiz. Jugendkriminalität. Der Eindruck könnte beim Medienkonsum entstehen, die Gewalt nehme zu. Stimmt aber nicht, zumindest nicht im Kanton Neuenburg. Aber die Gewalt verändert sich. Josef Ackermann studierte da, Walter Kielholz auch, an der früheren HSG. Die Uni St. Gallen ist gefragt, sie wächst und will nun ausbauen. Und wenn es heiß ist, hilft vielleicht auch ein Kältenetzwerk. Was das ist, erfahren Sie kurz vor eins. Es ist eine gute Nachricht für Novartis. Der Schweizer Pharmakonzern darf mit dem neuen Leukämie-Medikament Kamraya auch in der EU Patienten bis zu 25 Jahren behandeln. In den USA ist das gentherapeutische Präparat bereits seit einem Jahr auf dem Markt. Jetzt gibt Novartis bekannt, dass sie im aargauischen Stein eine Produktionsanlage für neuartige Zell- und Gentherapien schaffen will. Bis zu 450 neue Stellen sollen da entstehen. Frage an Massimo Agostinis. Er beschäftigt sich seit Längerem mit ökonomischen Aspekten der Pharmabranche. Ein neues Zentrum in der teuren Schweiz. Was steckt denn hinter dieser Strategie?
Nun, in Stein, da hat Novartis schon lange eine große Produktionsstätte. Dort arbeiten 2000 Angestellte. Dieses Werk befindet sich aber im Umbau, weil alte Produktionslinien, die werden abgestellt und es gibt eben Platz. Novartis kann dort sein neues Zentrum hinstellen, ohne dass es einen Neubau in Angriff nehmen muss. Das ist das eine. Und das andere, es arbeiten dort schon Leute, Angestellte, welche mit diesen neuen Therapieformen umgehen können.
Mit Krebsmedikamenten lässt sich enorm viel verdienen, viel mehr als zum Beispiel mit Forschung an neuen Antibiotika. Darum setzt Novartis wie andere Pharma-Multis mit voller Kraft auf diese Sparte. In Stein wird es um die Anwendung einer Gentherapie gehen mit dem Medikament Kymriah. Wie die funktioniert und wie viel eine solche Therapie kostet, weiß Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfl.
Jeder von uns hat sie. Sogenannte T-Zellen. Das sind Immunzellen, die durch den Körper patrouillieren und alles angreifen und töten, was dort nicht hingehört. Krankheitserreger zum Beispiel oder Tumorzellen. Manchmal aber versagen diese T-Zellen und die Krebszellen haben freie Bahn. Hier kommt die neue Therapie Kymriah ins Spiel. Ihr Ziel, die überforderten T-Zellen umprogrammieren. Der Arzt nimmt dem Patienten dafür Blut ab und isoliert daraus seine T-Zellen. Dann verändern Spezialisten das Erbgut dieser T-Zellen, und zwar so, dass sie danach Krebszellen leichter erkennen können und gezielter angreifen. Diese genetisch veränderten Immunzellen werden vermehrt und schließlich dem Patienten zurück in die Blutbahn gegeben. Wenn alles gut läuft, erkennen und bekämpfen sie dort den Tumor. Nebenwirkungen, teils sehr heftige, auch lebensbedrohliche, entstehen dann, wenn die T-Zellen sich aus irgendeinem Grund auf gesundes Gewebe stürzen oder einen sogenannten Zytokinsturm auslösen. Das alles ist extrem aufwendig. Nicht zuletzt, weil jeder Patient, zumindest bisher, seinen persönlichen T-Zell-Cocktail braucht und bekommt. Und so rechtfertigen die Hersteller auch den hohen Preis. Rund 500.000 Schweizer Franken werden veranschlagt.
Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfl. Die ersten Therapien aus dem aargauischen Stein sollten voraussichtlich Anfang 2020 für Patientinnen und Patienten in Europa verfügbar sein. Zurück zu Ihnen, Massimo Agostinis. Wir haben es gehört, eine sehr teure Therapie, die noch in den Kinderschuhen steckt. Geht der Novartis nicht ein Risiko ein mit dieser großen Investition?
Ich denke, das Risiko ist berechenbar. Ich denke, Novartis hat hier gut gerechnet und das Risiko abgeschätzt. Es ist auch so, dass diese Art von Krebstherapie, dieses Kymriah, das kann bis jetzt erst für einen Blutkrebs bei Kindern und bei einem Lymphkrebs bei Erwachsenen eingesetzt werden. Man geht aber davon aus, dass in Zukunft mit dieser Art von Therapie noch andere Krebsarten eingesetzt werden kann, sodass also das Einnahme oder die Einnahmen für Novartis größer ausfallen werden.
Noch ein Wort zu den Kosten. Die einmalige Behandlung mit Kymriah kostet $475.000. Novartis sagt dazu, man werde mit den jeweiligen Gesundheitsbehörden zusammenarbeiten im Hinblick auf eine, ich zitiere, faire, wertbasierte Preisgestaltung, die für die nationalen Gesundheitssysteme tragbar ist. Was heißt denn das?
Novartis, aber auch andere Pharmakonzerne setzen seit einiger Zeit auf das sogenannte Pay-for-Performance-Konzept. Das heißt, die Gesundheitssysteme, die Krankenkassen müssen für so ein teures Medikament erst dann bezahlen, wenn es wirklich auch funktioniert, wenn also die Leute wirklich geheilt sind. Allerdings gibt es da sehr viele Fragen. Ab wann gilt eine Person geheilt? Nur wenn das Leben für ein paar Monate verlängert wird oder wenn sie wirklich kerngesund, der Krebs wirklich komplett besiegt ist? Was passiert, wenn er nach 2-3 Jahren wieder zurückkehrt, muss das Gesundheitssystem den vollen Preis bezahlen oder nicht? Das sind sehr viele Fragen und das ist sehr komplex. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist diese riesigen Kosten. Da gibt es Gesundheitsökonomen, die sagen, das wird auf eine offene Zweiklassengesellschaft hinausführen. Die einen, die sich eine Zusatzversicherung leisten können für solche Medikamente und die anderen eben nicht.
Danke für diese Einordnungen, Massimo Agostinis. Jugendgewalt. Wenn etwas passiert, dann gibt es meistens große Schlagzeilen. Dennoch gibt es in der Schweiz nur wenige wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema. Vorbildlich ist hier der Kanton Neuenburg. Er hat in einer Studie die Jugendgewalt bei Schülern im letzten obligatorischen Schuljahr untersucht. Fazit: Es gibt nicht mehr Jugendgewalt als bei der letzten solchen Neuenburger Studie vor 7 Jahren. Aber es gibt deutlich mehr Mobbing, vor allem via soziale Medien. Westschweiz-Korrespondenz Andreas Stüdli.
Von anderen Mitschülerinnen und Mitschülern ausgeschlossen, veralbert oder verprügelt werden. Die sogenannten klassischen Formen von Mobbing gibt es im Kanton Neuenburg nach wie vor sehr oft. Aber auch beim Cybermobbing wurde ein deutlicher Anstieg verzeichnet. Von den knapp 1.700 befragten Schülern wurden rund 5% schon in Online-Mitteilungen beleidigt, bedroht oder online bloßgestellt. Die Folgen von Cybermobbing sind für die Betroffenen gravierend, sagt die Neuenburger Bildungsdirektorin Monika Merhefti.
Cybermobbing hat wirklich schwerwiegende Folgen, auch für das Leben später. Ich glaube, ein Kind, das Cybermobbing erfahren hat, ist für immer gezeichnet. Es gibt immer mehr Kinder, die davon betroffen sind. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir die Eltern sensibilisieren. Wie geht man mit den neuen Kommunikationsmitteln um?
Auch wenn die Fälle von Cybermobbing im Kanton Neuenburg angestiegen sind, ist das Ausmaß mit den wenigen anderen Studien in der Schweiz in den vergangenen Jahren vergleichbar. Wie kann man dieses Cybermobbing bekämpfen? Man müsse es thematisieren und die Schüler müssten direkt miteinander diskutieren. Cybermobbing zu begehen sei einfach, sagt Monika Merhefti.
Viel schwieriger ist es, miteinander zu dialogieren, wenn wir jemanden genau vis-à-vis von uns haben. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir in der Schule dieses Thema immer wieder neu ansprechen und neue Regeln setzen und diese auch nachher bewerten.
Jugendgewalt gibt es aber nicht nur in der Schule, sondern auch innerhalb von jungen Paarbeziehungen. Von der Überwachung und dem Lesen der SMS der Partnerin oder des Partners reicht das bis hin zu sexueller Gewalt. Von den befragten Schülerinnen und Schülern, die in einer Paarbeziehung sind, erlebten fast 2/3 eine Form dieser Gewalt in Beziehungen und über 9% sexuelle Gewalt. Das sei alarmierend, sagt Monika Merhefti. Es müssten wieder klare Grenzen gelten.
Wie geht man in einer Beziehung um miteinander? Wo sind die Grenzen? Was wird nicht überschritten? Was muss man akzeptieren können in einer Beziehung? Ich glaube, wir setzen da auch die Grundsteine für die Paare von morgen.
Im Gegensatz zu einer ersten Studie im Jahr 2010 wurde in diesem Jahr in Neuenburg auch ausgewertet, wie viel Jugendgewalt es in den einzelnen Leistungsstufen gab. Wenig überraschend ist die Gymnasialstufe viel weniger betroffen als die Sonderklassen, auch weil die Schüler dort aus schwierigeren Verhältnissen stammen. Bereits im vergangenen Jahr hat Neuenburg deshalb auf ein integratives Schulmodell gewechselt und die Sonderklassen abgeschafft. Monika Merhefti.
Wir wollen eine durchmischte Gesellschaft auch in der Schule einführen. Und ich glaube, dass die Erfahrung positiv ist. Wir haben das jetzt seit einem Jahr getestet und wir werden schauen, wie das dann herauskommt. Und vielleicht müssen wir da noch einige Reformen einführen. Aber ich glaube, wir sind auf dem guten Weg.
Ob Cybermobbing, Gewalt unter jungen Paaren oder das integrative Schulmodell, Neuenburg will die Jugendgewalt weiter bekämpfen und bis in spätestens 7 Jahren erneut in einer Studie messen.
An der Universität St. Gallen ist es eng. Statt der vorgesehenen 5'000 studieren 8'500 Studentinnen und Studenten auf dem Rosenberg. Jetzt baut die Universität aus. Sie plant einen neuen Campus für 3'000 Studierende am Rande der St. Galler Innenstadt. Ostschweiz-Korrespondenz Michael Breu.
Auch in diesem Jahr ist die Universität St. Gallen, die HSG, weiter gewachsen. Vor allem Studierende aus dem Ausland kommen nach St. Gallen, sagt HSG-Rektor Thomas Bieger.
Es ist unsere klare Positionierung als Wirtschafts-, Rechts-, Sozialwissenschaftliche Universität, die auch zu einer internationalen Position und starken Attraktivität geführt hat.
Nun soll die Universität St. Gallen ausgebaut werden. Am Rande der Altstadt und nicht auf dem Rosenberg, wo keine Ausbauten mehr möglich sind. Geplant ist der neue Campus für 3'000 Studierende, damit auch ein künftiges leichtes Wachstum gewährleistet werden könne.
Leichtes Wachstum heisst für uns so plus minus 1,5% pro Jahr.
Aber nicht nur der neue Campus soll der Universität St. Gallen mehr Platz verschaffen. Auf dem Rosenberg ist ein zusätzliches Learning Center geplant, also Begegnungsräume für Studierende mit einer Bibliothek. Und vor 3 Monaten hat die HSG in der St. Galler Innenstadt ein neues Forschungszentrum für Wirtschaftswissenschaften eröffnet. Mit dieser Erweiterung wolle man sich breiter abstützen, sagt HSG-Rektor Thomas Bieger.
Wir bilden ja nicht nur Volks- und Betriebswirte aus, sondern auch Rechtswissenschaften, Sozialwissenschaften, Politik. Politologie. Und neu jetzt dann auch dank der erfolgreichen Abstimmung zusammen mit dem Kantonsspital und der Universität Zürich eben auch Ärzte auf Masterstufe.
Auch plane man weitere Lehrstühle für Informatikwissenschaft zum Beispiel oder für künstliche Intelligenz. Der geplante Campus kostet rund 200 Millionen Franken und soll zur Hauptsache vom Kanton St. Gallen finanziert werden. Aber auch der Bund und die Stadt St. Gallen beteiligen sich daran. Bereits im kommenden Sommer soll die St. Galler Stimmbevölkerung über eine Kreditvorlage abstimmen können. Bei einer Zustimmung wäre der neue Campus in rund 10 Jahren bezugsbereit. Die Chancen dafür stehen gut. Politisch zeichnet sich im Moment kaum Widerstand ab. Einzig aus der SP-Fraktion sind einzelne kritische Stimmen zu hören.
Michael Breu. Rendezvous, es ist 1:05. Diese Woche klettert die Temperatur noch einmal gegen 30 Grad, wie so oft in diesem Sommer. Deshalb steigt auch in der Schweiz die Nachfrage nach Klimaanlagen. Das Problem dabei, die herkömmlichen Klimageräte haben ein Problem. Sie schaden selbst dem Klima und der Ozonschicht. Eine Alternative versprechen sogenannte Fernkältenetze. Kolumbien ist darin Pionier, dank Schweizer Unterstützung. Klaus Ammann.
Man versteht sein eigenes Wort kaum im Maschinenraum des Distrito Termico, des Fernkältekraftwerks mitten in der kolumbianischen Millionenstadt Medellin. In Medellin auf 1500 Metern über Meer ist es immer recht warm, häufig auch heiß. Heizungen haben die wenigsten Gebäude hier, aber Abkühlung ist gefragt. Deshalb wird im Maschinenraum des Distrito Termico 11 Grad kühles Wasser, das aus den Bürogebäuden in der Umgebung kommt, zu 4 Grad kaltem Wasser gemacht, mit dem die Büros dann gekühlt werden. David Amariles ist Elektroingenieur und beim öffentlichen Energieversorger der Stadt für das Projekt zuständig. In einer etwas ruhigeren Ecke erklärt er mir:
Como veías, al interior de la planta tengo dos tecnologías de sistemas de refrigeración. Tengo los sistemas de compresión, que son los tres, y tengo uno de absorción.
Mit zwei unterschiedlichen Technologien wird das Wasser gekühlt, mit Kompressions- und Absorptionskältemaschinen. Sprich, das gasförmige Kältemittel wird entweder durch Druck in der Kompressionsmaschine oder in der Absorptionsmaschine mit einer Salzlösung, die es bindet, wieder in den flüssigen Zustand gebracht. David Amariles zeigt auf einen großen Container im hinteren Teil des Maschinenraums.
Es ist eine Mikroturbine, die funktioniert mit Gas natural. Eine Mikroturbine de 1 Megawatt.
Die Energie, die zur Kühlung nötig ist, stammt zu 60% aus einer Gasturbine und zu 40% aus dem Stromnetz. Obwohl das Erdgas auch eine fossile Quelle ist, stoße diese zentrale Anlage fast ein Drittel weniger CO2 aus als die bisherigen vielen kleinen Klimageräte in den umliegenden Gebäuden. Und Gase, die die Ozonschicht angreifen, stoße das neue Kühlsystem überhaupt keine mehr aus. Deshalb hat das Projekt in den Augen von Mariana Rojas, der Leiterin der Abteilung Klimawandel im kolumbianischen Umweltministerium, großes Potenzial.
Estamos viendo precisamente también cómo esto puede ser parte de unas metas importantes de gobierno en otro sentido. Entonces en temas de cambio climático, de reducción de emisiones y cómo esto hace parte de un compromiso de Colombia frente a la reducción de emisiones en el Acuerdo de París.
Solche Fernkältenetze könnten zu einer wichtigen Maßnahme Kolumbiens zur Erreichung der Ziele des Klimaabkommens von Paris werden. Die aktuellen Kunden in Medellin, die Stadtverwaltung zum Beispiel, schonen nicht nur die Umwelt, sondern sparen auch rund 20% ihrer Energiekosten. Zurzeit profitieren erst ein paar hundert Angestellte der städtischen und regionalen Verwaltung vom Kältenetzwerk. Dieses hat auch noch freies Potenzial. Erst 60% der Kapazität werden genutzt. Und doch schreibt der Betrieb laut den Verantwortlichen bereits knapp schwarze Zahlen. Solche Fernkältenetze seien deshalb auch für andere Städte Kolumbiens interessant, ist Mariana Rojas überzeugt. Am Aufbau dieses ersten Fernkältekraftwerks in Lateinamerika ist auch das Schweizerische Staatssekretariat für Wirtschaft SECO maßgeblich beteiligt. Finanziell mit einem Betrag im einstelligen Millionenbereich, aber vor allem mit Know-how. Dagmar Vogel, zuständig für Infrastrukturfinanzierung.
Grundsätzlich haben wir ein Interesse, dass unsere Partner wachsen, und zwar nachhaltig wachsen. Wir haben auch aber ein Interesse daran, dass unsere Partnerländer auch einen Beitrag leisten an die Reduktion der Klimaerwärmung. Und natürlich, das ist ein Sektor, der auch Interesse bei Investoren anregt und zwar lokal, aber vielleicht auch international. Und es gibt sicherlich auch Schweizer Firmen, die sich das mal anschauen. Aber ob sie investieren werden, das werden wir sehen. Das ist nicht unser direktes Ziel.
Schweizer Firmen schauten tatsächlich mit Interesse auf solche Projekte, bestätigt Rolf Löhrer, der Leiter der Technischen Kommission im Schweizerischen Verband für Kältetechnik.
Bei jedem neuartigen Projekt wird man immer ein bisschen klüger und kann sicher Erfahrungen, die mit diesem Netz gemacht werden, sicher auch adaptieren für andere Anwendungen, die in der Schweiz dann wieder sinnvoll sind.
In der Schweiz steige die Nachfrage nach stationären Klimaanlagen jedes Jahr um 2-3%, sagt Rolf Löhrer. Und auch Kältenetze gibt es in der Schweiz bereits seit einiger Zeit, allerdings nur innerhalb von Industrieunternehmen. Öffentliche, reine Fernkältenetze wie in Medellin machten in der Schweiz aber wohl wenig Sinn, meint Rolf Löhrer.
Weil wir natürlich ganz andere meteorologische Voraussetzungen haben in der Schweiz.
Sprich, hierzulande ist neben Kälte auch Wärme gefragt. Forschung und Entwicklung fokussieren in der Schweiz deshalb auf Energienetze, die beides verbinden. Die Wärme und Kälte zum Beispiel aus Oberflächenwasser von Seen, in Erdsondenfeldern speichern und bei Bedarf wieder abgeben.
Klaus Ammann. Gleich eins vor eins. Hier gibt es gleich eine Entscheidungshilfe für die Abstimmung am 23. September. Wissen Sie schon, was Sie bei der Fairfood-Initiative stimmen werden? Wenn nicht, unbedingt dranbleiben. Die Abstimmungskontroverse im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Rebecca Villiger.
Der Bund rät Unternehmen, sich besser vor Cyberrisiken zu schützen, mit über 100 konkreten Handlungsanweisungen. Diese gehen an Unternehmen und Betreiber von kritischen Infrastrukturen wie Kraftwerken oder Spitälern. Europa sollte sich bezüglich Sicherheit nicht auf die USA verlassen, das sagte der französische Präsident Emmanuel Macron in einer Rede in Paris. Es liege an den Europäern selber, für ihre Sicherheit zu sorgen. Und der Pharmakonzern Novartis will in Stein im Kanton Aargau eine Produktionsanlage für neuartige Zell- und Gentherapien schaffen und bis zu 450 Stellen schaffen. Zuvor hatte der Pharmakonzern von der EU-Kommission die Zulassung für ein neues Krebsmedikament erhalten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.